Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Höhlen sind seltsame Orte. Mal hausen in ihnen Fabelwesen oder ungepflegte Junggesellen. Man denke nur an die Man-Caves, die Männerhöhlen. Dann beherbergen sie finstere Raubritter oder die Welt der Toten. Sie sind steinerne Refugien der Innerlichkeit und Erbauung oder subterrane Zentren für geheime Messen und religiöse Rituale. Aber auch eine philosophische Erkenntnisstätte. Man denke nur an Platons berühmtes Höhlengleichnis. Für die Wissenschaft sind die unterirdischen Naturbauten unerschöpfliche Wunderkammern, die Aufschlüsse über die menschliche Vorgeschichte geben. Der Faszination Höhle geht ein kürzlich bei Matthes und Seitz erschienener Essayband auf die Spur. Höhlen, Obsession der Vorgeschichte heißt er. Mit herausgegeben hat ihn der Germanist und Leiter des Literaturarchivs der Akademie der Künste Berlin, Marcel Lepper. Herr Lepper, herzlich willkommen zum Corso-Gespräch.
Guten Tag.
Herr Lepper, die Höhle ist Schutzraum und schattenreich zugleich, liest man bei Ihnen. Woher kommt diese ambivalente Darstellung der Höhle?
Die Höhle ist ja zunächst ein ganz realer Raum, ein Raum aus der Frühzeit der Menschheit, wo tatsächlich Menschen in kleinen Gruppen Schutz vor Gefahr gesucht haben, in diesem Dunkel, tief im Stein. Und gleichzeitig ist die Höhle eine Metapher, die schon sehr alt ist, die tatsächlich philosophisch alt ist. Platon haben sie genannt, aber wir könnten im 20. Jahrhundert auch an Hans Blumenberg denken, der ein berühmtes Buch geschrieben hat, Höhlenausgänge, indem er darüber nachdenkt, wie denn tatsächlich menschliche Mängel ausgeglichen werden können durch so etwas wie eine Höhle. Und Hans Blumenberg hat sich das auch vorgestellt als eine Schreibhöhle natürlich. Das ist eine gelehrte Fantasie. Jeder träumt davon, ungestört, zurückgezogen, nur mit Gedanken, mit Büchern unterwegs zu sein und dann auch tief eintauchen zu können, wiederum in eine Denktradition. Das heißt, dass diese literarische, die philosophische, auch die künstlerische Tradition, in die man eintaucht, so etwas wie eine große Höhle ist.
Sie nennen das Stichwort Eintauchen. Also Höhlen sind ja also auch Orte der Immersion. Also wenn wir in eine Höhle betreten, dann tauchen wir eben komplett in diese Höhlenwelt ein. Lassen sich denn heutzutage auch digitale Räume als Höhlen begreifen, in die wir ja auch regelmäßig abtauchen, ja regelrecht eingenommen werden von diesen Räumen? Also ist das Internet eine Höhle?
Das ist eine interessante Überlegung, die in diesem Band, den wir da gemacht haben, noch gar nicht so die große Rolle spielt. Und man könnte das weiterspinnen in der Tat. Tatsächlich ermöglicht die Netzstruktur, ermöglicht auch das, was wir beobachten, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, wenn sie dann in eine Spielewelt oder dergleichen sich flüchten, solche Immersionskonstellationen. Und tatsächlich ist es auch so, wenn wir im Bereich der Kulturgutsicherung etwa große Mengen von kulturellen Gütern, Handschriften, Bücher, Kunst digitalisieren und dann digital verfügbar machen, da entstehen ja riesige Innenräume, die so etwas sind wie große imaginäre Museen, in denen in gepixelter Form dann kulturelle Überlieferung verfügbar und auch begehbar ist.
Höhlen spielen ja immer wieder in Filmen eine Rolle, also besonders in Horrorfilmen, wo es ja gar auch eine sehr spezifische Unterkategorie gibt, die sogenannten Höhlenhorrorfilme. Also ich muss da zum Beispiel an Katakomben oder Descent denken. Im Dunkel der Höhle, also unter der Erde, fern des Tageslichts, da lauern immer Monster. Also der barocke Universalgelehrte Athanasius Kircher sprach in seiner Studie Mundus Subterraneus von Drachen, die in der Unterwelt hausen. Warum wird die Höhle auch oft als Ort des Schreckens imaginiert?
Natürlich ist es das Dunkel und anthropologisch ist das auch ganz nachvollziehbar, dass in dieser Dunkelheit, die unüberschaubar ist, in der sozusagen möglicherweise noch andere Wesen hausen, die auch räuberische Zwecke verfolgen, dass das alles irgendwie eine bedrohliche Konstellation haben kann. Das zieht sich vom Kinderbuch. Man denke nochmal an diese Expedition von Tom Sawyer mit seiner Freundin Becky Thatcher bis hin also in diese großen Klassiker des Forschungsromans, wo also Forschende in eine Höhle absteigen und dort auf irgendeine Weise in Gefahr geraten. Diese Höhlen haben durch ihre Gefährdung, die sie innen bereithalten. Also sie schützen nach außen, aber sie gefährden zugleich von innen etwas Spannendes. Und das lockt ja nicht nur Sportlerinnen und Sportler, die dann solche Höhlenexpeditionen unternehmen und sich selbst in Lebensgefahr begeben dabei, sondern das lockt eben auch diejenigen, die es dann mit diesen Bilderwelten wieder zu tun haben, wie Werner Herzog, der einen Film gemacht hat, Cave of Forgotten Dreams, über die Chauvet-Grotte, wo er diese Ängste adressiert und gleichzeitig natürlich das Faszinosum dieser Innenräume, die dann ja ausgeschmückt sind, wo sich also eine frühe Population ein eigenes Bildprogramm zurechtgelegt hat gegen die bösen Träume.
Ist das auch so etwas wie eine religiöse Erfahrung, eine Höhle zu betreten? Also ich meine, man ist ja fasziniert und erschauert zugleich. Das ist ja auch so etwas wie eine Begegnung mit dem Göttlichen.
Tatsächlich haben diese Höhlen kultische Funktion und das kann man dann alles auch herauspräparieren. Zugleich aber sind diese Höhlen auch immer ein Ort der politischen Verhandlung. Das heißt, man würde, glaube ich, schlecht da herangehen, wenn man nur diesen geheimnisvollen und den magischen Charakter dieser Innenräume herauspräparieren würde. Da passiert ganz real etwas Politisches, schon sozusagen in der frühen Menschheit, wenn dann ums Feuer ja nicht nur Geschichten erzählt werden, sondern tatsächlich Pläne geschmiedet oder Strategien festgelegt werden, so wie man sich das rekonstruktiv imaginieren kann, sondern jetzt auch in der aktuellen Behandlung. Das heißt, wir haben es nicht nur mit magischen Orten zu tun, die, wie Georges Bataille sich das nochmal denkt, also dazu führen, dass wir wieder das Kultische, das Magische für die Moderne wieder entdecken können, sondern wir haben es mit Orten zu tun, die eminent politisch sind. Und das nicht nur da, wo einzelne Forschende sich in ein Territorium begeben, das ihnen vielleicht gar nicht gehört und dort etwas mitnehmen. Ja, der ganze Bereich der Provenienzforschung, wenn dann Kulturgüter aus diesen Höhlen und Kultgegenstände aus diesen Höhlen entfernt werden, sondern natürlich auch, weil diese Höhlen als Ursprungsorte, als Anfangsszenarien von Menschheit immer etwas Legitimatorisches haben. Also wer den Anfang in den Händen hat, wer die Anfänge besitzt, der hat eine Legitimationsgeschichte in den Händen und damit kann man Politik machen.
Also es geht auch immer um politische Machtspiele sozusagen bei den Höhlen.
Ja, ganz gewiss. Und das auch im Rahmen dann von kultureller Überlieferung. Was wird in Höhlen, was wird auch in künstlichen Höhlen wie Bergwerkstollen oder dann tatsächlich großen Depots überliefert und was wird dem Vergessen überantwortet? Das heißt, diese kulturpolitischen Entscheidungen, die aus der Höhle etwas heraustragen und in die Höhle etwas hereintragen, die sind zu verhandeln in der einen oder anderen Form. Darauf will dieser Band aufmerksam machen.
Sagt Marcel Lepper. Zusammen mit Markus Messling und Jean-Louis Georget hat er das Buch Höhlenobsession der Vorgeschichte herausgegeben, das vor kurzem bei Mattes und Seitz erschienen ist. 222 Seiten dick. Es kostet 16 €. Herr Lepper, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Herzlichen Dank.